Audiomedia präsentiert Jack London, Lockruf des Goldes. Neu übersetzt von Lutz W. Wolf. Gesprochen von Stefan Wilkening.
Es war eine ruhige Nacht im Tivoli. An der Theke im Inneren des breiten Blockhauses lehnte ein Halbdutzend Männer, von denen zwei über die relevanten Vorzüge von Fichtennadeltee und Limonensaft als Medizin gegen Skorbut diskutierten. Aber sie stritten nur lustlos, mit langen, mürrischen Pausen. Die anderen Männer achteten kaum auf sie. An der gegenüberliegenden Wand standen die Spieltische. Der Würfeltisch war verlassen. Am Farotisch saß nur ein einzelner Spieler. Die Roulettekugel drehte sich gar nicht erst, und der Croupier stand neben dem brüllenden, rotglühenden Ofen und plauderte mit einer dunkeläugigen jungen Frau mit anmutigem Gesicht und schlanker Gestalt, die von Juneau bis Fort Yukon nur als The Virgin, die Jungfrau, bekannt war. Drei Männer spielten Stud-Poker, aber mit kleinen Einsätzen und ohne Begeisterung. Zuschauer hatten sie keine. Auf der Tanzfläche im hinteren Raum sah man drei Paare, die sich zu den Klängen einer Geige und eines Klaviers träge im Kreis drehten. Circle City war nicht verlassen, und auch das Geld war nicht knapp. Die Goldgräber von Moosehide Creek und den Claims im Westen waren gekommen, die Erträge des Sommers waren gut gewesen und die Beutel der Männer waren prall mit Goldstaub und Nuggets gefüllt. Der Klondike war noch nicht entdeckt worden, und mit den Möglichkeiten der tiefen Grabungen oder der Holzfeuer hatten die Männer am Yukon sich noch nicht beschäftigt. Im Winter wurde nicht gearbeitet, und die Goldgräber hatten sich angewöhnt, während der langen arktischen Nacht in großen Camps wie Circle City zu überwintern. Die viele Zeit drückte schwer. In den Taschen war Gold genug, und die einzige soziale Ablenkung fand sich in den Saloons. Trotzdem war das Tivoli praktisch verlassen. Die Jungfrau stand beim Ofen, gähnte mit offenem Mund und sagte zu Charlie Bates: »Wenn jetzt nicht bald was passiert, gehe ich ins Bett. Was ist denn los im Camp? Alle tot?« Bates machte sich gar nicht erst die Mühe zu antworten, sondern drehte sich bloß missmutig eine weitere Zigarette. Dan McDonald, ein Pionier unter den Saloonbesitzern und Spielern am oberen Yukon, Eigentümer und Betreiber des Lokals mit all seinen Glücksspielen, wanderte trübsinnig über den großen leeren Bretterboden des Schankraums und stellte sich neben die beiden am Ofen.
»Jemand gestorben?« fragte die Jungfrau.
»Sieht so aus«, war die Antwort.
»Dann muss es das ganze Camp sein«, sagte sie mit abschließendem Tonfall und einem weiteren Gähnen.
McDonald grinste, nickte und wollte gerade den Mund öffnen, als die Eingangstür aufschwang und ein Mann im Licht erschien. Die Ankunft des neuen Mannes schickte eine Welle von Wärme durch den Saloon.
»Burning Daylight«,
schrie die Jungfrau, die ihn als erste erkannt hatte, als er ins Licht trat. Charlie Bates' verkniffene Miene entspannte sich bei seinem Anblick, und McDonald ging zu den drei anderen an der Theke zurück. Das ganze Lokal wurde heller und fröhlicher. Die Barkeeper hatten zu tun. Die Stimmen wurden lauter. Jemand lachte. Der Geiger warf einen Blick in den Schankraum.
»Burning Daylight«, sagte er zu dem Klavierspieler. Der Walzertakt beschleunigte sich, und die Tänzer ließen sich anstecken. Sie wirbelten herum, als ob sie wirklich Spaß dabei hätten.
Auch ihnen war aus alter Zeit bekannt, dass es keine Müdigkeit gab, wenn Burning Daylight auftauchte. Er drehte sich an der Theke um und sah die Frau am Ofen stehen, die ihm einen eifrigen Willkommensblick zuwarf.
»Hallo, Virginia, mein Mädchen«, rief er. »Hallo, Charlie. Was ist los mit euch allen? Warum zieht ihr solche Gesichter, wenn ein Sarg bloß 3 Unzen kostet? Kommt alle her und trinkt mit. Kommt her, ihr Toten, wenn ihr noch nicht begraben seid, und sagt, welches Gift euch am besten schmeckt. Kommt alle her, das ist meine Nacht. Morgen werde ich 30 und dann bin ich ein alter Mann. Das ist die letzte Sause der Jugend. Seid ihr alle dabei? Her mit euch, strömt zusammen!«